Einen wunderschönen guten Tag zu Brettgespräche. Ich bin der Phil alias The Hopmeeple und mit dabei ist der
Bastian alias Fenris Board Games.
Und heute gibt es wieder eine Gespielt-Folge, in der wir euch die Spiele vorstellen wollen, die wir in den letzten Tagen gespielt haben. Und sagen wir mal eine Kurz-Rezi draus machen in aller Kürze. Und da würde ich gleich mal an dich übergeben, Basti, und fragen, was kam dann bei dir auf den Tisch?
Ja, bei mir kamen eher kleinere Spiele auf den Tisch. Jetzt habe ich das als letztes With a Smile and a Gun gespielt, zum Beispiel. Damit würde ich jetzt auch starten. Das ist ein Zwei-Personen-Spiel, ein reines, aber ein Area-Control-Spiel im Gangster-Style sozusagen. Man übernimmt dann halt einen Gangster-Boss, der mit seinen Handlangern versucht halt Stadtbezirke, das sind so 9 Felder auf einem kleinen Board in der Mitte, aufgeteilt und versucht diese dann ja zu übernehmen, also die Mehrheit zu besitzen. Und natürlich gibt es wie in jedem guten Gangster-Film oder Spiel auch Polizei, die dann auch eine Mehrheit dort sind in dem Bezirk. Das wird alles durch bestimmte Ressourcenmarker und so angegeben am Anfang. Also sprich, man legt die Ressourcenmarker auf diesem Feld aus. Auf diesen Ressourcenmarker sind kleine blaue Pünktchen. Diese Pünktchen zeigen an, wie viel Polizeipräsenz sozusagen in diesem Gebiet ist. Und dann hat man schon mal so die Startvorbereitung. Die Ressourcenmarker sind unterschiedlicher Art. Man hat dann zum Beispiel Waffenressourcenmarker, die dann durch Mehrheiten zum Beispiel dir ja am Ende, wenn du die meisten Ressourcenmarker von dieser Art hast, wie zum Beispiel Waffenschmuggelware oder Glücksspielmarker, dann bekommst du halt die Punktekarte am Ende. Hast du sogar als einziger nur diese Ressourcenmarker und kein anderer, also dein Gegenüber, keinen davon, dann kriegst du sogar ein Monopol da drauf und die Punkte verdoppeln sich noch einmal.
Also wie richtig im Gangster-Epos halt.
Ja, ne? Genau. Wenn du die Monopolstellung hast und alle anderen verdrängt hast. Aber man muss dann halt über Würfel, zum Beispiel wird das Ganze gesteuert. Man hat dann ein Board, wo man und ja, es sind Würfel, aber es gefällt mir trotzdem.
Ich wollte gerade sagen, hat mir nicht das letzte Mal irgendjemand gesagt, ja, Würfel so und nur wenn ich sie komplett beeinträchtigen kann?
Ja.
Warst das nicht du?
Ja, das habe ich auch gesagt, aber es sind 13 Würfel und da hat man ja schon sehr viel Glück, dass es dann doch mal die Zahl kommt, die man braucht.
Ja, da ist die Wahrscheinlichkeit, ja.
Ja, genau, das ist höher. Ja, genau. Auf jeden Fall muss man dann diese Würfel werfen am Anfang und dann werden die aufgereiht. Dort wird dann angezeigt, oder wählt man sich sozusagen einen Würfel aus. Erstmal für die Aktion bewegen, dass man halt diese Schritte um das Feld außen rumläuft. Also der Gangsterboss ist nie in den Bezirken selbst, sondern bewegt sich außen um das Feld herum. Immer da, wo er stehen bleibt mit seiner Bewegung, fängt er an von seiner Position aus in gerader Linie seine Handlanger zu verteilen. Immer 3 in dem ersten Feld, im zweiten Feld 2 und im letzten Feld 1. So füllt man sozusagen dann diese Felder und bekommt dadurch die Mehrheiten. Das ist halt recht strategisch, finde ich. Dann hat man noch eine Aktion, das ist dann in der zweiten Phase sozusagen um den zweiten Würfel zu nutzen. Je nach Zahl kann man dann halt entweder setzt man noch einen Handlanger mehr ein in irgendein Feld, man setzt Handlanger um oder man tauscht irgendwelche Sachen oder setzt einen Polizisten noch mehr rein oder nimmt einen Handlanger von Gegner heraus. So, das sind diese Aktionen. Das Ganze wird 3-mal gemacht, hin und her, immer abwechselnd. Danach kommt es dann zur Auswertung der Bezirke. Oder erstmal wird geguckt, wie viel Polizeipräsenz, also wie viel Aufmerksamkeit du auf dich gezogen hast. Weil wenn du zu hohe Zahlen genommen hast, dann hast du natürlich die volle Aufmerksamkeit der Polizei. Also darf derjenige, der weniger Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, darf dann noch was tauschen. Entweder setzt er irgendwo noch einen rein oder also einen von sich oder 2 Polizisten irgendwo, um dem anderen dann noch einen auszuwischen, dass der nicht sozusagen diesen Bezirk erhält für sich.
Also Aufmerksamkeit im negativen Sinne.
Ja, genau.
Genau, also im positiven Sinne für dein Gegenüber. Aber hast du da irgendwie die Möglichkeit, wenn wir wieder beim Thematischen sind, die Polizei zu bestechen? Oder es ist ja nicht untypisch, sowas in den Gangsterfilmen zu haben.
Nee, das kann man jetzt hier nicht wirklich machen. Aber was man hat, ist, es ist noch ein Schatten, der folgt einem auch noch, weil es sind ja 13 Würfel, man setzt aber nur 12 ein. Und der 13. Würfel bewegt den Schatten. Und der bewegt sich dann übers Feld. Ganz am Anfang zieht man eine Schattenkarte. Diese Schattenkarten haben unterschiedliche Aktionen. Entweder sind sie positiv für einen, also sprich, dass er dann die Polizei sozusagen da entfernt oder dezimiert an dem Punkt, wo er steht. Oder halt ist es relativ negativ, zum Beispiel da, wo die meisten dann in diesem Feld sind, wo er steht, die bekommen dann Malus. Die dürfen dann zum Beispiel nächste Runde keine hohen Würfel mehr nehmen. Also sprich, wenn dann Sechser liegen, darf man die nicht nehmen, er darf nur noch die Fünferwürfel nehmen. Mhm. Und ja, so funktioniert das ist der Schatten. Und was ich jetzt nicht ganz so passend zu einem Gangster-Setting fand, es gibt auch Zaubertränke. Warum?
Ja, schön, ja.
Ja.
Warum hätte man die nicht einfach Whisky oder sowas?
Ja, es sieht ja auch so aus. Es sieht aus wie eine Whiskyflasche, heißt aber Zaubertrank. Ich glaube, vielleicht weiß ich nicht, warum man da jetzt nicht einfach Alkohol, was auch immer, vielleicht.
Ja gut, wir wollen ja auch nicht Alkohol glorifizieren in einem Spiel, was wahrscheinlich ab 10 oder 12 ist, oder?
Ja, das könnte natürlich auch sein, dass es das ist.
Pädagogisch nicht wertvoll, mein werter Basti.
Ja, es ist ab 10 plus, ja, das stimmt. So gesehen. Ja, und das so funktioniert das. Und danach kommt es zur Auswertung. Da wird halt jeder einzelne Bezirk ausgewertet. Man fängt oben links an und dann geht man so Reihe für Reihe runter. Und dann guckt man halt immer der die Mehrheit hat, darf als erstes ein Plättchen aus dem Bezirk nehmen. Bei Gleichstand wird das aufgelöst, zum Beispiel bei zwei Personen. Genau, wenn die beiden ersten Gleichstand haben, dann gibt es einfach gar nichts. Also dann kriegt man gar nichts. Und man muss halt nächste Runde wieder darum kämpfen, sozusagen um diesen Bezirk.
Genau.
So, und ja, dann kann man wählen zwischen Direktpunkten, das sind dann diese Hutmarker, oder halt die Ressourcenmarker, die dir halt nur am Ende Punkte bringen würden, wenn du die Mehrheit hast. Da muss man halt dann abwägen, was jetzt gerade am meisten Sinn macht. Und am Anfang hat man halt auch nur diese Zaubertrankmarker. Jeder Zaubertrank macht sozusagen, hat dann einen speziellen Effekt, wie du darfst halt zwei Würfel tauschen, wenn du jetzt so einen Zaubertrankmarker abgibst. Oder ja, so die kleinen Holzwürfelchen. Ja, oder du darfst irgendwie einen wegnehmen. Du darfst auch so viele Zaubertränke, wie du hast, einsetzen. Also du kannst auch mehrere hintereinander einsetzen, aber ja, habe ich selten benutzt, muss ich sagen. Obwohl einmal, glaube ich, jetzt in unseren Partien, und wir haben schon ein paar gespielt. Ja, und dann wird das Ganze wieder auf Null gesetzt, dann werden wieder neue Marker, wird wieder alles aufgefüllt. Achso, ja, genau, stimmt, was ich noch sagen muss, der Polizist, der kriegt dann sozusagen auch nach einer vorgegebenen Reihenfolge, wenn der die Mehrheit hat, nimmt er immer das nach seiner Reihenfolge beschriebene Plättchen raus, was dann als erstes steht. Meistens, also die Punkte sind immer die ersten, die weggehen, und danach hat man dann halt noch die Reihe, welches er als nächstes nimmt. So, deswegen muss man auch da aufpassen, dass es natürlich, wenn jetzt jemand anderes unbedingt diese Ressource noch braucht und man sieht das und kann da noch einen Polizisten mehr reinsetzen, dann kriegt er halt diese Ressource nicht mehr. So ein bisschen ausspielen gegeneinander.
Ne, cool. Aber von der Komplexität her hört sich's an, als wäre das jetzt irgendwie, also ein leichteres Spiel, oder?
Es ist ein leichteres Spiel, auf jeden Fall.
Familienspiel plus, oder?
Ich würde schon sagen, ja, es ist von dem strategischen Teil her, würde ich jetzt auch eher dann Familienspiel plus sagen. Könnte auch schon sehr seichtes Kennerspiel sein, aber es ist auf jeden Fall jetzt nichts, wo ich jetzt sagen würde, mein Sohn würde es wahrscheinlich schon so taktieren können mit 9. Glaube, das wäre vielleicht noch ein bisschen zu viel. Ist auf jeden Fall schnell.
Aber ich glaube, dass das Thema jetzt nicht unbedingt etwas ist, was man mit Kindern unbedingt spielt, oder?
Ja, das ist aber jetzt auch nicht so bösartig oder so, wie es rüberkommt. Also klar, okay, es ist jetzt Gangster, aber da ist jetzt eher Artwork und alles ist eher abgeschwächt. Okay. Und mein Sohn ist da, was guckt Carmen Sandiego? Das ist ja auch so ein Gangster. Also so gesehen.
Das ist ein Erstlingswerk, kann das sein?
Das weiß ich gar nicht. Doch, ich hatte, glaube ich, mitbekommen, jetzt war vom hier lieben Sven da vom Brettballett, dass er gesagt hatte, das war mal wohl mein Kickstarter war und der aber nicht so gut lief und dann irgendwie kamen wir wieder auf den Schirm. Ja, und dann hat Spiel das, glaube ich, das übernommen, die Vermarktung hier in Deutschland und ja, kam ja auch sehr gut an, was ich jetzt so mitbekommen habe auf der Messe. Das war ja sofort ausverkauft am ersten Tag. Es war alles weg. Da mussten sie ja sogar schon das, was sie eigentlich für Sonntag eingeplant hatten oder fürs Wochenende noch rauslegen.
Schon vorziehen, okay. Ja,
genau. Also das war schnell weg.
Ist doch schön. Also das sind ja die kleinen Erfolgsgeschichten, die das ganze Spiel ja auch wieder so interessant machen. Ja, ich habe es leider verpasst, aber ich habe sehr viel darüber gehört und auch gesehen in den verschiedenen Social-Media-Kanälen, die es da gibt. Und die Resonanz ist eigentlich durchweg gut.
Ja, also das, was ich jetzt mitbekommen habe, meine ich auch. Also
aber Hand aufs Herz, mein Lieber.
Ja.
Was denn? Wie oft wird das gespielt? Ist es ein Dauerbrenner oder ist das etwas, was man sagt, ja, darf jetzt ein paar Mal gespielt werden und
ich, geht dann oder also nicht? Ich persönlich, ich bin ja meistens nicht so der Mensch, der viele Spiele sehr häufig spielt. Also zumindest außer die ich wirklich mag, so sagen wir mal Arche Nova, das kommt fast immer auf den Tisch. Aber doch, das Spiel habe ich schon sehr häufig auf den Tisch gebracht und will es auch, aber meine Frau nicht so, weil sie ist nicht so Area-Control-Fan und ja, ist halt ein Zwei-Personen-Spiel alleine. Wo ja, man kann es auch alleine spielen, aber als Solo-Spieler bin ich nicht. Deswegen.
So ein Duellspiel allein ist schon schön, ja.
Ja, genau. Und da Nick Bull? Doch raus. Ja.
Ja, ich bin sicher, dass wir das auch noch mal in die andere Richtung hören von dir. Ein Spiel, das deine Frau mag, aber du nicht so.
Ja.
Aber ich will jetzt nicht, ich will nichts vorgreifen.
Das könnte auch noch kommen, ja. Nee, aber auf jeden Fall ein Spiel, was einen Blick wert ist. Also jeder, der Area Control mag und gerne so Zwei-Personen-Spiele spielt, was Nettes sucht, was auch schnell geht, 30 Minuten, das sollte man sich auf jeden Fall mal angucken.
Cool.
Und was kam bei dir so auf den Tisch?
Mein Kickstarter ist endlich angekommen und zwar Anunnaki, ein Spiel vom Simone Luciani und Danielo Sabia. Und ich bin ein Riesenfan von Simone Luciani, deswegen musste ich das Geld ausgeben am Kickstarter, natürlich all in etc. Wir haben das jetzt am Wochenende einmal gespielt und deswegen hier bitte nur ein First Impression, also ein Ersteindruck. Worum geht's? Wir, alle Spieler, verkörpern jeweilig alte Götter, sei es Ra von den Ägyptern, Odin von der germanischen Mythologie, Zeus etc. Also das Thema ist relativ cool. Wir starten alle auf unserem eigenen Planeten und dieser Planet ist dem Untergang geweiht oder ein sterbender Planet und wir wollen unseren Einfluss eigentlich vergrößern und auf die Welt ist ganz interessant, jeder hat seinen eigenen Planeten, ist nur ein sterbender Planet sozusagen. Und es gibt in der Mitte des Spielfeldes, was der Tisch ist, einen größeren Planet, das ist der Planet Gea, mit Atlantis, ist eigentlich quasi unsere Welt mit noch Atlantis in der Mitte. Und man möchte als Gott oder als Spieler besser gesagt dort unseren Einfluss vergrößern, damit wir am Ende des Tages viele Punkte dafür bekommen. Es ist, obwohl Miniaturen dabei sind, eigentlich ein Eurogame. man merkt es auch sehr stark, dass es ein Eurogame ist. Es hat halt nur einen interessanten Mix mit dem Area Control Aspekt. Also sprich, jeder Planet hat eben entsprechend viele Felder, die man besetzen kann. Man kann auch auf die Planeten der anderen Götter gehen und dort eben Ressourcen etc. alles sammeln und versuchen dann am Ende des Tages Leisten hochzuklettern, die uns Multiplikatoren bescheren für das Scoring am Ende. Also, wie gesagt, Eurogame-lastig. Das Interessanteste ist tatsächlich...
Dass es Götter sind.
Das ist Götter sind, ja. Das Thema ist gefühlt ein bisschen austauschbar, wobei ich es relativ interessant finde, dass man halt sagt, okay, pass auf, sind alte Götter und die versuchen quasi auf unsere Erde zu kommen und dort eben ihren Glauben zu verteilen. Das finde ich schon wieder interessant, wenn man jetzt sagt, das sind ein paar tausend Jahre her. Und so sind die Religionen auf unsere Welt gekommen. Aber ja, das überlasse ich den Verschwörungstheoretikern oder Gläubigen da draußen. Also das Thema finde ich ein bisschen aufgesetzt tatsächlich.
Ja, okay.
Was interessant ist, und das ist das ganze, der ganze Core oder der ganze Kern des Spiels, jeder hat sein Action-Tableau. Also sprich, man hat eben ein Feld vor sich und da hat man ein Pöppel und mit dem kann ich dann quasi mich immer von einer Aktion auf die andere bewegen. Also ich kann so gesehen niemals dieselbe Aktion zweimal hintereinander machen.
Ah, okay.
Und wenn man das jetzt geschickt macht, weil ich kann zwar von einem Ende des Tableaus zum anderen springen und dort eine Aktion ausführen, ich kann aber auch einfach den Linien entlang mich platzieren und dort quasi die benachbarten Aktionen ausführen nacheinander. Und das bringt mir folgenden Bonus. Ich kann dann Cubes da reinsetzen. Da ist eine Aussparung zwischen den Aktionen. Da bekommt man meistens auch noch zusätzlich was geschenkt, ein bisschen Mana, die für Sonder- oder Zusatzaktionen wichtig ist. Und wenn man diese Cubes richtig setzt, kann man Götter beschwören. Also sprich, am Anfang des Spiels hat man die Götter noch auf seinem Tableau und durch diese richtige Platzierung dieser Cubes kann man die beschwören und so hat man immer stärkere Einheiten aufs Feld gebracht, die uns nachher auch helfen, gegen die anderen Mitspieler zu kämpfen und gegen die Ancient Tiles, also die gibt's so ein paar Plättchen auf dem Spielbrett, die man auch bekämpfen kann, damit man da auch wieder Bonus etc. bekommt. Und da bekommt man einfach stärkere Kämpfer, in dem Fall Götter.
Ah, okay.
Genau. Mehr gibt's darüber auch gar nicht zu sagen. Es ist bis auf dieses Action-Tableau mit den ganzen Aktionen, was ich relativ interessant fand ich alles andere etwas emotionsloser. Ich meine, du schiebst halt deine Armee von rechts nach links, guckst, dass du die Ressourcen irgendwie zusammenbekommst, damit du noch weitere Aktionen machst oder beziehungsweise zahlen kannst. Kämpfen fand ich ganz cool, weil es gibt ja viele Spiele, in denen du kämpfst und der Verlierer kriegt dann wirklich
alles.
Alles weggenommen oder also. Hat wirklich einen Nachteil zu verlieren. Hast du hier eigentlich nicht. Ich meine, der Gewinner kriegt natürlich einen Bonus, aber als Verlierer kriegst du einen kleinen Trostpreis in Form von Metall als Ressource.
Ach so, okay, du kriegst
also das ist quasi in Ordnung und du verlierst auch keine Einheiten nicht, die werden bloß halt wieder auf deinen Planeten zurückgeschickt, je nachdem, wo sie gekämpft haben. Also, das ist in Ordnung. Es ist bloß viel zu groß. Es ist eine Materialschlacht. Ich meine, ich habe einen riesen Tisch hier, aber zu dritt war das schon ein bisschen schwierig, das Ganze auf den Tisch zu bringen. Ich will gar nicht wissen, man kann es bis zu 5 spielen mit der Erweiterung. Also es ist eine riesen Materialschlacht. Und es fühlt sich halt nicht so thematisch an, aufgrund dessen, dass am Ende die Wertung ist eigentlich sehr mathematisch. Am Ende ist es nur die Entscheidung, wie weit bist du auf einem Track und wie gut hast du quasi die Bedingungen dieses Tracks erfüllt. Also sprich, du kriegst x Punkte pro gebauten Gebäude zum Beispiel.
Ja.
Und die Position, die du auf dem Track hast, ist quasi der Multiplikator. Und dann fühlt sich das am Ende relativ, wie soll ich sagen, unbefriedigend an, weil du spielst da anderthalb, zwei Stunden und dann hast eine Rechenaufgabe am Ende. und da merkst halt wieder, dass es ein Eurogame ist. Nicht falsch verstehen, ich liebe Eurogames, aber das war mir ein bisschen zu busy, zu viel vom Ganzen. Ich war da, vielleicht habe ich auch nur higher expectations gehabt, aber ganz ehrlich, das Spiel ist solide. Es ist ein solides Spiel. Leute, die an Miniaturen Spaß haben und Miniaturen in Verbindung mit Eurogame und Area Control, werden da ihre Freude sicherlich haben. Mein Spiel ist es leider nicht. Daher wird es auch ausziehen. Ich werde es noch zweimal spielen, habe ich mir vorgenommen, weil ich einfach die anderen Fraktionen die es jetzt in Erweiterung noch gab, antesten möchte. Was wieder ein großer Pluspunkt ist, ist wirklich sehr asymmetrisch. Mhm. Und alles spielt sich ein bisschen anders. Da gibt's auch noch eine kleine Kampagne, die möchte ich mir auch noch anschauen. Aber dann darf es tatsächlich auch ausgehen. Genau. Mein Problem ist ja generell, dass viel Zeit für Kampagnenspiele habe ich leider nicht.
Ich auch nicht.
Und ja, und das ist, ja. Ich find's schade. Das Thema hatte mich total angesprochen, aber es ist scheinbar nichts für mich, aber vielleicht ist es ja was für euch da draußen. Wie gesagt, ein grundsolides Spiel, wenn ich es jetzt bewerten müsste nach BGG, würde ich tatsächlich auf eine 7 gehen von 10. Wenn man mich fragt, möchte ich es nochmal spielen, würde ich es spielen, aber es ist nichts, was ich jetzt selbst behalten würde und von mir intrinsisch sagen würde, komm, das spielen wir heute Abend.
Das ist von Cranio Creation, ne?
Genau, richtig. Und kam die letzten Tage an. Muss aber tatsächlich sagen, dass die Qualität der Komponenten sehr Cranio-like sind. Ich meine, wenn man Wasserkraft gewöhnt ist, weiß man auch, wie da dünn die Pappe teilweise war. Und in dem Fall bei Anunnaki hast du halt Miniaturen, die etwas 90er-mäßig rüberkommen.
Okay, ja, das wollte ich nämlich gerade fragen. Gerade bei den Miniaturen wären ja die Frage jetzt. Kann man sie gut anmalen, aber wahrscheinlich dann schwieriger.
Ich glaube nicht, dass die großartig zum Anmalen sind.
Okay. Aber der Deutsche, das soll ja auch auf Deutsch kommen.
Und ja, tatsächlich.
Ja, SVD übernimmt das.
Ja, okay. Ja.
Also hatte ich im Katalog gesehen, was noch kommen soll.
Ja, das habe ich tatsächlich dann übersehen. Wahrscheinlich so im Geist, ja, kommt bald.
Ja, wahrscheinlich. Ja, gut, und du hattest es eh als Kickstarter, also war es
dann. Genau, richtig. Dementsprechend habe ich es dann einfach überbügelt.
Ja, sozusagen. Wahrscheinlich. Ja, okay. Ja, gut, ich meine, mich würde da jetzt Odin sofort interessieren, aber ich gucke mir hier gerade auch ein Bild an. Ja, ist schon viel. Platz.
Ja, also das tatsächlich ist wirklich sehr viel. Also falls du jetzt daheim keinen Brettspieltisch hast oder einen riesen Esstisch, dann ist das wird das challenging. Aber gut.
Das Spiel im Spiel, muss man so sehen.
Richtig. Aber die Box ist groß, vielleicht kannst du einfach umdrehen und die als Tisch nutzen.
Ja.
Ja, so Kickstarter-like ist so.
Also irgendwie richtig riesig, wieder sehr viel Platz.
Ja, ja, ist okay. Also irgendwie auch fast wieder ein Kadax-Abteil.
Ja, da haben wir ja auch ein paar von dieser Größe.
Ja, also.
Da weiß man nie wohin.
Das sieht alles so schön aus auf Kickstarter. So, oh, schön, möchte ich unbedingt haben. Und dann bekommst du es und denkst so, wo kommt's jetzt
her? Ja, genau.
Wie viele Spiele müssen gehen, damit dieses eine Spiel reinkommt? Ja.
Vor allen Dingen, wenn man in den Kickstarter reingeht, hat man das Fach ja auch noch leer. Dass der Kickstarter aber so lange dauert, bis er dann ausgeliefert wird, dann ist das Fach natürlich voll.
Das halte ich für ein Gerücht.
Ja, ich habe mir einfach ich habe mir jetzt einfach zwei neue Regale gekauft.
Dann ist genau, es leer. Richtig. Jetzt habe ich ja hier den Luxus, einen eigenen Brettspielraum zu haben.
Hätte ich auch gern.
Mit zwei vollen Wänden. Kallax-Schränke, aber ja, das Platz ist Platz ist wie Zeit, hast du keine.
Das, ja, das stimmt.
Nee, sehr schön. Das wäre meine Nummer 1 gespielt. Jetzt wäre die Frage, was gab es bei dir?
Ja, bei mir war als zweites thematisch bezogen, was auch zu meinem Instagram-Account passt, Knarr. Knarr ist bespielt in der Wikingerzeit, deswegen passt es halt gut zum Fenris. dort sind wir Wikinger. Knarr bedeutet eigentlich, ist übersetzt für eins der Langboote oder der Schiffe, die die Wikinger benutzt haben, um an Land zu gehen, also diese Landungsschiffe. Mhm. Ist eigentlich nur die Bedeutung davon. In Knarr selbst sind wir, das wird kartenbasiert gesteuert. Wir haben ein kleines Tableau vor uns, was ein, ja, dieses Schiff sozusagen drauf hat. Dann haben wir links und rechts so kleine Einbuchtungen. Da ist dann zum Beispiel rechts gibt es dann Schmuck. Den brauchen wir zum Handeln, weil im Grunde genommen ist das Spiel ein Handelsspiel und ein Entdeckerspiel. Also wir versuchen, neue Länder zu entdecken und diese dann zu annektieren mit, also so Landschaften, also Dörfer, Dings, wie die dann später auch über Karten sozusagen angezeigt werden. Wir haben ein Zähltableau in der Mitte, wo auch ein Ansehensmarker drauf ist und eine Punkteleiste. Dieser Ansehensmarker steigt halt durch, ja, Punkte oder Ansehenspunkte, die wir auf den verschiedenen Landschaftskarten haben oder wenn wir Handel treiben, was ich ganz interessant fand. Als erstes haben wir mal die Auslage, das wird alles kartenbasiert gesteuert. Wir haben verschiedene Farben und verschiedene Wikinger auf diesen Karten abgesehen. Also da haben wir zum Beispiel grün, rot, blau, gelb und lila Karten. Dann werden die unter dieses Zähltableau gelegt, wo auch nochmal Farben drauf sind auf diesem Zähltableau. Also, und da werden die Karten aber nicht der Farbe entsprechend gelegt, sondern einfach gemischt, drunter gelegt, aufgedeckt, fertig. Dann haben wir Handkarten, 3 Stück auf der Hand, können dann bei uns wählen, entweder das, ob wir jetzt eine Entdeckung durchführen und dann Karten oder Landschaften entdecken. Die haben dann spezielle Voraussetzungen, die du haben musst, also spezielle Farben, also Wikinger, die man haben muss, entweder der gleichen Farbe, unterschiedlicher Farbe oder es müssen 2 blaue sein oder 2 gelbe. Dann kann man das Land entdecken und bekommt den Boni, der oben rechts dann angezeigt ist. Und sind dann meistens Punkte oder du bekommst halt wieder irgendwelche Ressourcen und so weiter. Also, und dann der Clou dabei ist.
Kurze Frage.
Ja.
Wie trackst du die Ressourcen?
Die Ressourcen sind ja nur die, du hast eine Mannschaft zum Beispiel, so meine Mannschaftsleutchen. Mhm. Da hast du maximal 3, die sind links an dem Schiff. Oder Schmuck zum Handeln, die sind rechts an dem Schiff. Und die anderen Ressourcen sind entweder ziehst du noch eine Karte oder du hast halt diesen Ansehen, also die Rufsteigerung. Dann kannst du, das ist, wird dann auf dem Board da, wo auch die Siegpunkte sind, getrackt. Das ist noch so eine kleine Leiste. Und dieses Ansehen oder den Ruf, wenn du den erhöhst, dann wird immer pro Runde geguckt, wie hoch dein Ruf ist. Und diese Punkte an Ruf bekommst du dann als Siegpunkte. Jedes Mal am Anfang der Runde, was ich ganz interessant fand. Cool. Weil das Ziel ist oder das Spiel endet, sobald du 40 Siegpunkte oder mehr hast. Also sobald der erste über die 40 rüber ist, dann ist jeder nochmal gleich oft dran sozusagen und dann endet das Spiel und da wird geguckt, wer am meisten Punkte gemacht hat. So funktioniert das. Und diesen Schmuck, das ist jetzt zum Beispiel wegen den Landschaften. Wenn du die Landschaften nämlich dann entdeckt hast oder dann auch zu dir genommen hast, legst du die oberhalb deines Schiffes, dann hast du so eine Leiste und diese Leiste sind so 3 Striche, die nach oben gehen und jeder Strich unterschiedlich sind dort wieder Boni. Diese Boni kannst du dann einmal pro Runde durch Handel aktivieren. Gibst du einen Schmuck ab, dann kannst du die erste Leiste aktivieren. Gibst du 2 Schmuck ab, kannst du die erste und zweite. Und wenn du bei 3, kannst du alle 3 halt aktivieren. Und dadurch kriegst du dann wieder Siegpunkte und kannst wieder Karten und so weiter und so fort. Und um diese Karten zum Beispiel die Wikinger zu haben, musst du halt immer Wikinger anheuern. Die hast du auf der Hand. Wenn du sie haben möchtest und auf dein Schiff bringen möchtest, musst du diese Karten auslegen. Die legst du dann bei dir in deinen Bereich Und sobald du die auslegst, haben die auch oben Boni, zum Beispiel auch wieder Schmuck oder diese Mannschaftstoken. Und dann bekommst du die. Legst du jetzt eine derselben Farbe nochmal auf diese Karte, werden nochmal alle in dieser Reihe nochmal aktiviert. Dann kriegst du nochmal die ganzen Boni, was eigentlich ganz interessant war.
Also kriegt man immer wieder was zurück. Klingt nach in gewisser Weise nach einem Wohlfühlspiel so ein bisschen.
Dass ja,
du
immer, das ist es
wenn du auch. Was machst, auch was was bekommst, ne?
Ja, genau. Das ist es auch.
Klingt aber auch wieder nach einem etwas seichterem Spiel, oder?
Es ist auf jeden Fall schnell gespielt, muss ich sagen. Aber es ist, ja doch, war schnell, auch schnell gelernt. Also es war jetzt nicht so, dass es sehr anspruchsvoll war, würde ich sagen.
Ist ja auch nichts Negatives, ich meine.
Nee, ich meine.
Also. Manchmal ist es schöner, ein Spiel schnell zu lernen und dann Spaß haben zu zocken, statt irgendwie 5 Stunden lang ein Regelwerk durchzufräsen.
Ja, mich hat es halt schon angesprochen vom Artwork her, ne? Alleine die Packung mit dem Wikinger da drauf und so weiter. Und dann auch die schönen Karten. Auch die Karten sind von guter Qualität, muss ich sagen. Es ist jetzt nicht so, zum Beispiel, das ist mein einziger Kritikpunkt bei Mischwald, dass die Karten ein bisschen dünn sind. Und das habe ich hier halt überhaupt nicht bei Knarr. Also das sind richtig schöne Karten, alle super illustriert. Ja, und das Gute ist immer, wenn du eine Karte ausspielst einer bestimmten Farbe, dann ziehst du auch eine Karte nach. Und dafür kommt jetzt dieser Farbcode sozusagen auf diese Siegpunkteleiste zu tragen. Weil die Karte, die dann zum Beispiel bei der gelben Leiste liegt, darfst du dann nehmen. Ob das jetzt eine rote ist oder eine lila, ist egal. Aber da ziehst du die nach. Und dann kannst du halt immer schon selber taktieren und gucken, spiele ich jetzt lieber die aus, brauche ich noch eine lilane, da muss ich aber zum Beispiel die blaue ausspielen, weil die lilane liegt bei blau. Also das fand ich ganz cool. Und es ist auch mit Symbolen gekennzeichnet, glaube ich, für Farbenblinde sozusagen, wegen, dass dann da wieder Symbole drauf sind, eher.
Na, es ist immer gut, wenn die Spiele sowas berücksichtigen.
Genau. Weil
tatsächlich, ich habe das ja nicht, aber ich habe relativ viel in meinem Freundeskreis, die diese Schwäche aufweisen. Das ist mir erst durchs Brettspiel wieder so richtig aufgefallen, dass es da ja was gibt.
Ja, bei mir ist es mein Schwager, der hat das auch. Also deswegen habe ich da auch in der Familie sozusagen. ja, das ist auch dieser Farbcode wie bei Sea Salt and Paper. Also muss man sagen, da sind ja auch diese Dreiecke und dann 2 Dreiecke und so. Genau, deswegen.
Und dann wird es wahrscheinlich auch wieder bei M&M-Spiele rausgekommen sein, oder?
Genau. Bei M&M-Spiele ist es in Deutsch erschienen und bei Bombix gab es das in Englisch. Und das war auch
auf Bombix ist wahrscheinlich Französisch, dann ist es Pandasaurus Games auf Englisch.
Ja, es wurde bei Bombix in Englisch verkauft. Es kann sein, dass Pandasaurus, Also vielleicht haben sie auch zweisprachig, dass sie Französisch und Englisch verkauft haben. Aber auf jeden Fall wurde es bei Bombix am Stand verkauft.
Okay, cool.
Ist aber sprachneutral. Also nur die Anleitung wäre dann die Hürde, sagen wir es mal so. Nee, aber auf jeden Fall eine Empfehlung. Und das Spiel kommt auch doch sehr häufig auf den Tisch. Auch eins, weil es so ein schönes kleines Spiel ist. Geht schnell. Schönes Wohlfühlspiel. Man kann es auch bis zu 4 Personen spielen. Ist ab 8 plus und spielt sich in 30 Minuten runter.
Klingt cool.
Und es war auf der Spiel, gab es leider nur an einem Tag, glaube ich, am Freitag 10 Exemplare in Deutsch und dann nochmal 50 oder 60 am Samstag, aber die waren sehr schnell weg.
Ja, bei den Mengen, glaube ich,
ja.
Und bei der Menschenmasse.
Das war rucki. Ich hatte Glück, dass ich noch eins bekommen hatte. Sonst war es schnell weg.
Sehr schön.
Auf jeden Fall ein Kauf wert.
Dann glaube ich auch, wird das in deiner Sammlung bleiben.
Was? Ja, das auf jeden Fall. Also ja,
ich glaube, wenn man Fenris heißt, sollte man sowas auch.
Ja, aber man muss ja auch nicht alles, das ist so, ne? Du musst ja auch nicht alles behalten, wo nur weil Wikinger draufsteht. Aber schon fast alles.
Na, Spiele, die mit Topfen zu tun haben, die habe ich zumindest mal in meiner Sammlung und die gehen meistens nicht. Aber davon gibt's nicht so viele, muss man sagen.
Ja, das stimmt. Aber Heaven and Hell war doch ein sehr gutes Spiel.
Ja, das war mega gut.
Ja, das habe ich auch
immer. Das bleibt auch in der Sammlung.
Ja,
ich habe mir auch über diverse Wege irgendwann die Erweiterung geholt, die es dann aber nicht mehr so wirklich gab. Also sprich, ich habe sie teuer auf dem Sekundärmarkt bezogen.
Ja, ich auch.
Ja. Und die ist gar nicht so gut, aber
ich habe sie noch nicht mal ausgepackt.
Das siehst du, genau. Genau. Das Leid der Brettspieler.
Ja, das stimmt leider. Ja, so, das war dann mein zweites Spiel. Was hast du noch als zweites Spiel gespielt?
Ich würde mein drittes Spiel vorziehen, tatsächlich. Ja, und zwar, weil wir jetzt gerade bei dem ganzen Thema Wikinger sind.
Oh, ja.
Ich hab mir auch für den Podcast hier vorgenommen, ich meine, jeder erzählt von neuen Spielen und von der Spiel und es ist immer der heißeste Scheiß, den es da zu zeigen gibt. Ich habe aber auch ein Riesenherz für alte Spiele. Was ich regelmäßig mache, ist einfach auch auf Kleinanzeigen, über Kleinanzeigen zu gehen oder auf eBay zu gehen und einfach nach alten Spielen zu suchen von 2012, 2013, was auch immer. Also irgendwelche so Spiele, die vielleicht 10 Jahre plus alt sind. Weil ich denke, dass es auch sehr schöne Spiele früher gab, die ich verpasst habe. Und ich dachte mir, dass ich sowas immer mal wieder hier auch in Podcasts einstreue. Wikinger ist ein Spiel von Michael Kiesling, rausgekommen im Hans im Glück Verlag im Jahre 2007.
Oh, das ist schon ein bisschen her, ja.
Ist schon ein wenig her, tatsächlich. Und ich war absolut positiv überrascht. Natürlich sieht das alles ein bisschen altbacken aus, braucht man nicht drüber reden. Aber es hat total Spaß gemacht. Was machen wir? Jeder bekommt ein kleines Tableau. Das ist so ein Winkel sozusagen. Das ist unser Festland. Und dann gibt es einen Hauptspielplan mit einem Drehrad drauf, was der Markt ist. Auf dem Drehrad sind die Zahlen 0 bis 11 vertreten. Quasi im Uhrzeigersinn wird das immer etwas höher im Wert. Und am Anfang des Spiels legt man da, oder am Anfang jeder Runde, legt man da Plättchen drauf und nebendran so kleine, süße Wikinger-Miepel. Die haben sogar einen Helm mit Hörnchen auf. Das sieht ganz lustig aus. Und die gibt es in verschiedenen Farben. Die Kacheln haben auch verschiedene Muster drauf. Also da gibt es Schiffe, da gibt es Inseln, Anfang von Inseln, Mittelteil der Insel und Ende der Insel. Und das Spiel spielen wir über 6 Durchgänge. Am Ende jeder Runde gibt es entweder eine kleine Wertung oder eine große Wertung. Und Ziel des Spiels ist es eigentlich, Inseln aufzubauen. Also sprich, an diesem Winkel, den wir haben, einfach Inseln zu platzieren und diese Inseln entsprechend groß oder klein zu machen, je nachdem, was man da so ein bisschen als Ziel hat. Und das Interessante ist tatsächlich, dass wir im Uhrzeigersinn aus dieser Auslage, die es da gibt, Kacheln kaufen. Und da gibt es natürlich Kacheln in besseren Spots und Kacheln in sehr teuren Spots. Und es gibt aber die Kombination, und das Lustige ist die Kombination zwischen diesen Wikinger-Miepeln und der Kachel. Weil manchmal brauchst du eine bestimmte Kachel und manchmal brauchst du einen bestimmten Miepel. Wenn das natürlich gerade matcht, ist das super. Die Idee ist auch, dass wenn ich dann ein Plättchen nehme und es quasi platziere bei mir vor mich hin und ich das in der Zeile mache, die farblich zum Miepel passt, dann kann ich es gleich platzieren. Ansonsten muss ich die woanders platzieren, was nachher mir aber eher Punkte kostet, beziehungsweise der Wickel also nicht gewertet wird. Und ja, es ist irgendwie total schön, wie du vor dir immer mehr eine Auslage dir aufbaust mit kleinen Inseln, mit Wikingern drauf, die bestimmte Funktionen haben. Also die eine geben dir Geld, die anderen ernähren die Wikinger, die anderen geben Punkte. Und dann gibt's noch den Krieger, der wehrt die Schiffe ab. Denn wenn ich ein Schiff in eine Spalte reinlege, also in eine Zeile, dann ist muss man das in Spalte dann wieder denken, dann wenn dieses Schiff nicht abgewehrt wird, werden die ganzen Boni, die die Wikinger eigentlich geben, verwehrt. Also sprich, die sind dann quasi belagert und werfen keine Punkte und kein Geld ab. Was du aber wieder brauchst fürs Spielende und vor allem das Geld brauchst du, damit du wieder solvent bist für deine nächste Runde. Und das hat total Spaß gemacht. Es ist total taktisch zu zweit. Ich glaube, zu dritt und zu viert ist es genauso cool. weil da einfach ein bisschen mehr Bewegung ist. Und es hat mich echt positiv überrascht. Am Ende des Spiels musst du noch alle Wikinger, die du hast, ernähren. Heißt, dieser gibt einen blauen Wikinger, der ist der Fischer, und der kann genau 5 Wikinger-Miepel ernähren. Also musst du gucken, dass du die auch richtig platziert hast. Falls du diese nämlich nicht ernähren kannst, kriegst du für jeden Wikinger, den du nicht ernähren kannst, einen Minuspunkt, was ziemlich übel ist. Und dann gibt es noch eine Wertung, wer die meisten abgeschlossenen Inseln hat, wer die größte Insel hat. Und das hat mich echt, wie gesagt, total überrascht. Und es ist ein Spiel, was ich auf jeden Fall behalten werde. Da habe ich wirklich Lust. Ich habe einen Freund, der relativ stark in dem ganzen Wikinger-Thema ist. Das möchte ich dem einfach mal zeigen. Also nicht, dass es thematisch ist, der hätte alles drauf knallen können als Thema. Aber nichtsdestotrotz ist das...
Dann wird er bei den Hörnchen stutzen.
Ja, richtig, genau.
Die gehören ja schon mal gar nicht dazu.
Nee, tatsächlich, ja. Das ist noch das alte Wikingerbild. Ja, genau. Aber wie gesagt, also vom Spielgefühl her total, total cool.
Was, ja, das klingt auf jeden Fall interessant.
Also. Was man da auch immer so denkt, so, ah ja, ich würde das gern kaufen, aber dann habe ich kein Geld mehr, etc. Und es gibt der fieseste Mechanismus da drin ist, du darfst 1:1 Punkte in Gold umwandeln. Also sprich, du kannst deine Punkte abgeben, um Geld wieder zu bekommen, um dann wieder neue Plättchen zu kaufen. Umgekehrt geht es natürlich nicht, dass ich Geld ausgeben kann, um mehr Punkte zu machen. Die werden dann wieder zu einer schlechteren Rate umgetauscht. Aber so verlierst du auch während des Spiels relativ viel Punkte, damit du dir überhaupt noch was leisten kannst.
Das klingt natürlich sehr cool. Ja, doch.
Also,
ja, müsstest du mal in der Nähe wohnen, dann wäre das, dann könnte ich es spielen.
Ja, siehst du mal, aber ich glaube, das kriegst du auch in Anführungszeichen auf eBay etc. nachgeworfen. Also
ja, wir haben ja auch einen Laden, der immer gebrauchte Spiele und so hat. Vielleicht müsste ich da
dann mal schau mal rein, gehen.
Ja. Vielleicht hat er das.
Also, ist tatsächlich schönes Spiel für einen schmalen Taler, lustigerweise. Hat es auch ein Inlay. So diese typischen schwarzen Plastik-Inlays von früher. Und da ist alles schön alles einsortiert. Schon im Jahre 2007, wo man noch kein Geld für Extras für Brettspiele ausgeben musste.
Heutzutage sind Inlays schon wieder rar. Also so
ja, genau, richtig. Da gibt's noch kleine Zipptütchen und dann kannst du dir für 20 Euro aufwärts noch Inlays kaufen, wenn du das möchtest.
Vor allem, wenn überhaupt. Manchmal sind nicht mal mehr Tütchen drin, da musst du gucken.
Ja, das ist richtig, das ist richtig. Aber wir schweifen ab. Das war mein zweites Spiel. Wie ging es denn bei dir weiter?
Ja, mein drittes Spiel ist jetzt das Spiel, was ja geteilte Meinung hervorgerufen hat. Ist auf jeden Fall auch ein sehr kleines Spiel. Es geht auch nur 10 Minuten.
Und es gefällt deiner Frau besser als dir.
Ja, genau. Und es gefällt meiner Frau besser als mir. Obwohl ich sagen muss, das Design gefällt mir. Also es geht, erstmal den Namen, es geht um Witchdraft von Hodari-Spiele. Mhm. Ja, sieht putzig aus, was ich auch jetzt gelesen hatte und auch dann bestätigt bekommen hatte in der Anleitung, dass es, also das gesamte Design ist per KI entstanden. Also klar, ne? Mit Unterstützung also Design, der du,
das
KI.
Artwork.
Ja, genau, das Artwork. Genau, das Artwork hat halt die KI mit Unterstützung sozusagen gemacht, also mit unterstützend, sagen wir es mal so, durch KI. Ja, aber das gefällt mir. Also da muss ich sagen, das ist der Pluspunkt für dieses Spiel meinerseits. Ja, und dann ist es halt fangen wir mal von vorne an. Du bist ein Lehrling, ein Zauberlehrling in diesem Spiel und willst für eine Prüfung sozusagen den besten Zaubertrank schaffen, so dass du in der Prüfung halt bestehen kannst. Das heißt, wir müssen halt Ressourcen zusammenbekommen für Zaubertränke. Also sprich, ja, irgendwelche Zutaten sammeln, so Federn, Blüten, Wurzeln, was auch immer. Aber das ist alles auf diesen Karten. Und dafür haben wir auch Gefährtenkarten. Die haben wir dann auf der Hand und müssen diese jede Runde uns eine auswählen. Also je nach Spieleranzahl zieht man unterschiedlich viele Karten auf die Hand. Ist eigentlich ganz simpel. Dann sucht man sich eine Karte aus, die man an den Zauberlehrling anlegen möchte und gibt die Handkarten von sich weiter an den nächsten Spieler. Und dann legen alle gleichzeitig, decken sie ihre Karte auf und legen sie an diesen Zauberlehrling, um eine Verbindung zu schaffen. Und diese Verbindungen bringen am Ende Punkte. Genau wie der Gefährte auf dieser Karte kann Punkte bringen, die Farbe der Karte kann Punkte bringen und die Zutatenkombination, wie auch in den Ecken, sind manchmal Edelsteine, wenn die eine Doppelung haben, also sprich zwei Edelsteine an zwei unterschiedlichen Links, aber genau an der Ecke verbunden, bringen die auch nochmal Punkte. So. Und dann hast du eine, ziehst am Anfang eine Zutatenkarte und also eine Rezeptkarte, genau, eine Rezept- und eine Zutatenkarte. Und darauf sind die Punkte, was bringt zum Beispiel. Weil dann bringt dem einen zum Beispiel eher die Wurzel 3 Punkte und dem anderen bringt die Wurzel 0 Punkte. Aber du kriegst halt nie Minuspunkte. Ja, und das puzzelst du dann die ganze Zeit. Das hast du in der ersten Runde, spielst du so lange, bis jeder nur noch eine Karte auf der Hand hat. Du wirfst dann die eine Karte ab. Dann wird der Stapel wieder gemischt, der Nachziehstapel. Und dann machen wir das Ganze die Runde 2 noch einmal. Nur da wird halt...
so richtig raus, wie toll du das findest.
Ich habe mir so viel Mühe gegeben gerade. Naja, und dann spielen wir die Runde 2 auch noch mal. Und da wird halt die letzte Karte nicht abgeworfen, sondern auch angelegt. Und wir müssen auch kein bestimmtes Raster legen. Wir können das legen, wie wir wollen. Hauptsache, wir schaffen halt diese Verbindung. Ja, und danach wird er gewertet, je nach Punkten. Und wer die meisten Punkte halt gewinnt. Das war das Spiel.
Klingt aber trotzdem kurzweilig und ja, irgendwie gar nicht so schlecht.
Das muss ich halt vorneweg sagen, es ist auch nicht schlecht. Also es ist ein gutes, schnelles Spiel. Also wirklich sehr schnelles Spiel. Also es ist wirklich schnell runtergespielt. Nur, was ich mir aufgefallen ist, das ist, glaube ich, dann das 100. schnelle Spiel. Und irgendwann, wenn ich nur noch schnelle Spiele habe, wo ich, da war ich irgendwie... Es kann auch sein, dass es zu einem falschen Zeitpunkt kam.
Ja gut, das Problem ist natürlich immer, dass wenn man viel spielt und viel unterschiedliche Spiele spielt, schwieriger ist, dass man sich begeistert für das ein oder andere Spiel. Aber ich glaube, vom Artwork etc. ist das doch eigentlich genau ein Spiel, was ja für ein breiteres Publikum ansprechend ist, oder?
Ja, das auf jeden Fall. Obwohl ich auch ein bisschen verwirrt war wegen 14 plus. Also ich denke, dass das auch mein Sohn spielen könnte, locker.
Weil es ja ein englischsprachiges Spiel, ne?
Nee, das ist erst so sprachneutral. Bei Hodari-Spiele ist das rausgekommen.
Ach so, okay.
Hodari-Spiele ist ja... Also da sind eigentlich alle Sprachen drin als Anleitung. Weil die Anleitungen sind, glaube ich, nur 4 Seiten oder so. Also das war jetzt nicht so viel. Es ist auch wirklich schnell gespielt. Und dementsprechend ist es schon nicht schlecht. Es ist halt dieses typische Puzzeln wieder. Vielleicht habe ich auch einfach im Moment ein bisschen Überdruss, was Puzzeln angeht. Keine Ahnung. Ansonsten, klar, das Artwork ist super. Das hat mir auch sofort gefallen. Das kann man auch schön in Szene setzen. Aber es ist auf Dauer, war es mir dann zu langweilig. Also das muss ich sagen, also persönlich. Es ist nicht schlecht und ich denke auch, dass es für Familienspieler und für viele auch super ist. Ich weiß ja auch, dass es sehr gut ankommt, aber ja, für mich war es jetzt nicht so. Aber da es meine Frau sehr mag, wird es halt noch sehr häufig auf den Tisch kommen und wahrscheinlich auch bei uns bleiben. Verkaufen darf ich es nicht. Ah ja, genau. Was ich halt doch auch fand, ist, dafür, dass es nur 5 bis 10 Minuten geht, war der Preis schon sehr hoch. Und das fand ich halt, also ich weiß nicht. Für mich ist das ein, also wie viel da gekostet, das hat 25 Euro gekostet. Und für,
das ist einiges, vor allem wenn Artwork etc. alles aus einer KI rauskommt.
Ja, genau. Und dann halt auch wirklich nur in 10 Minuten runtergespielt war. Und also für mich wäre das ein 10 bis 15 Euro Spiel. Also, ne, dann ist es wirklich solide, dann kannst du es auch als Mitbringsel und so, dafür ist es super. Aber so, ich weiß nicht. Also, wie gesagt, das ist gespaltene Meinung. Ich kenne viele, die es lieben und...
Aber dann halt dich an deine Frau und spiel's oft, weil dann sind die Kosten pro Partie quasi ja wieder etwas, was du drücken kannst.
Ja, wahrscheinlich. Ja, das kann sein. Ja, aber das war dann schon mein drittes Spiel.
Na, sehr schön.
Und was
ein schnelles.
Ja, was wäre jetzt dein zweites Spiel, alias drittes Spiel?
Genau, richtig. Das wäre Fit to Print. Ah. Fit to Print ist auch ein Kickstarter gewesen, was wir sicherlich auch bald auf Deutsch finden werden. Ich glaube aber, diesmal kommt es nicht bei Cosmos raus. Wenn ich mich nicht irre, kommt es bei Skellig raus. Muss immer noch mal nachschauen. Ja, doch,
ich glaube auch.
Genau, das ist von der Flatout Games Reihe letztendlich wieder ein Puzzler. Also wie auch Calico, wie Verdant oder Cascadia. Es ist ein Spiel, wo wir wieder puzzeln. Vom Thema her sind wir jetzt in der Pressebranche, also sprich, wir werden unsere eigene Zeitung puzzeln. Das tun wir auch über 3 Tage, also 3 Runden, wo die Zeitung auch immer größer wird. Also man hat ein doppelseitiges Tableau. Am Freitag fangen wir quasi an, da haben wir einen kleineren Ausschnitt der einen Seite, dann Samstag den größeren Ausschnitt oder die komplette Seite und für Sonntag dreht man das Ganze um und dann hat man nochmal ein etwas größeres Puzzle-Tableau. Und was ganz toll bei dem Spiel ist, ist, dass es eigentlich keine Downtime gibt, denn jede Runde hat einen Timer. Also sprich, wir spielen im Standard 4 Minuten pro Runde. Alle Puzzleteile liegen verdeckt in der Tischmitte und sobald der Timer losgeht, fangen wir mit der ersten Phase der Runde an. Alle fangen an und nehmen sich ein Teil, gehen wieder über das eigene Tableau, drehen das um und schauen sich dann an, ob sie das behalten wollen oder nicht. Wenn sie es behalten wollen, legen sie es auf ihren kleinen Schreibtisch. Ja, ein kleiner Schreibtisch. Da gibt es so kleine Kartonschreibtische, die
jetzt muss ich es haben.
Ja, genau. Ich fand das ganz süß. Aber wenn es da erstmal drauf liegt, darfst du es auch nicht mehr wegnehmen. Und das machst du so lange, wie du jetzt möchtest. Immer neue Kacheln nehmen, sich die anschauen. Natürlich gibt es verschiedene Arten von Kacheln. Es gibt verschiedene Größen. Es gibt verschiedene Aufdrucke drauf, also es gibt Kacheln, die sind Fotos, und Kacheln, die sind Berichte einer der Farbe Blau, andere in Grün, andere in Rosa und dann gibt's noch Werbungsplättchen und das ist immer so ganz interessant, dass man halt da guckt, wie viel will ich denn verbauen? Es gibt eine Lernkurve, weil erstmal einschätzen, wie viel Kacheln man da auf seine Zeitung draufsetzen kann, ist schon ganz lustig. So, sobald man damit fertig ist, also selbst denkt, das reicht jetzt und damit möchte ich jetzt meine Zeitung bepuzzeln, ruft man das entsprechend aus und dann geht man die nächste Phase der Runde über und wird dann alles das verpuzzeln, was auf dem Schreibtisch ist. Also wir versuchen das. Also wir können da Sachen auch zurücklegen. Und da gibt es natürlich ein paar Regeln, wie wir etwas verpuzzeln müssen oder dürfen, besser gesagt. Wir dürfen nämlich nicht Foto neben Foto legen. Die dürfen sich einfach nicht berühren an der Stelle. Wir dürfen die Kacheln auch nicht wirklich drehen. Das muss immer so hingelegt werden, dass das lesbar wäre wie auf einer Zeitung. Also kannst nicht die Schrift quasi umdrehen, dass es besser passt oder hochkant stellen. Das muss tatsächlich dann so wie eine Zeitung lesbar sein. Und du darfst Farbe an Farbe nicht gleich haben. Solche Geschichten. Aber was du gucken musst, ist halt, die Fotos und bestimmte andere Plättchen, die geben halt Wertungen ab. Heißt, ein Foto gibt dir einen Punkt, wenn an dem Foto grüne und blaue Berichte oder Kacheln liegen. Und da guckst du natürlich, dass du das möglichst punkteträchtig da dir hinpuzzelst unter Zeitdruck. Und sobald du dann fertig bist, rufst du das auch wieder aus und nimmst dir dann quasi den so einen Marker, dass du der Erste bist. Und dann spielt man das jetzt so lange weiter, bis entweder alle vor der Zeit fertig sind oder wenn die Zeit vorbei ist. Und dann kommt es zu einer Wertung. Am Ende jeder Runde wird gewertet. Da werten wir einmal, also prüfen wir erstmal, haben wir überall regelkonform gelegt. Falls nicht, müssen wir eine Kachel umdrehen auf die nicht beschriftete Seite. Und dann zählen wir die Punkte zusammen, notieren die eben auf. Die Wertungen gehen auf Punkte und jede Werbung, die du da drin geschalten hast, bringt dir Geld. Und das wird separat aufgeschrieben und dann fängst du eben schon mit der nächsten Runde an und derjenige, der als erstes quasi mit der Runde fertig war, darf sich als erstes ein Center-Plättchen, also ein Mittelplättchen da bringen, so dass bestimmte Wertungen oder die Hauptwertung pro Runde immer individuell verschieden ist. Genau, und so spielen wir dann 3 Runden und wer am Ende, das ist auch ganz lustig, wer am Ende am wenigsten Geld hat, also sprich, wie gesagt, du guckst ja separat, du trackst separat Geld und Punkte. Und in der letzten, am Ende der letzten Runde guckst du dir an, wer hat am wenigsten Geld und der ist dann schon mal ausgeschieden, weil der ist bankrott.
Okay.
Und dann schaust du den Rest an und da geht's dann um die Punkte. Wer am meisten Punkte hat, gewinnt. Es ist ein, ich möchte nicht sagen, dass es hektisch ist, also die 4 Minuten sind gar nicht so hektisch. Du kannst dir es aber auch, finde ich ganz charmant, im Regelheft geschrieben, kannst es auf 3 Minuten setzen, da, wenn du mehr Challenge haben möchtest. Du kannst es aber auch auf 5 Minuten setzen oder was auch immer du als Zeit haben möchtest, wenn es ganz entspannt angehen möchtest. Und ich finde es auch schön, dass man das alles gleichzeitig machen. Das erinnert ganz stark, der ein oder andere, der das Spiel mal gespielt hatte, wird sagen, hey, das klingt doch nach Galaxy Trucker. Ja, das klingt nach Galaxy Trucker. Es ist ganz nah da dran. Außer, dass du halt eben deine Plättchen erstmal parkst. Und wenn ich mich recht erinnere, hast du einen Galaxy Trucker, ist das ja alles auf einmal. Also sprich, du nimmst dir, guckst dir an, ob du das haben möchtest. Wenn du es haben möchtest, verbaust es. Oder kannst ja, glaube ich, 2 oder 3 Plättchen parken. Aber hier ist tatsächlich das unterteilt in 2 Phasen. Es ist eine Lernkurve da, weil du am Anfang des Spiels gar keine Ahnung hast, wie viel, als wenn du zum ersten Mal spielst, wie viel Kacheln Platz du überhaupt hast. Sobald du da ein bisschen versierter bist, dann bist du da auch genauer. Und man muss halt auch denken, du sollst auch nicht so viel nehmen, weil alles das, was auf deinem Schreibtisch drauf bleibt, sind Minuspunkte, die du dann auch auf jeden Fall als mitnimmst in deine nächste Runde. Also das, was du verpuzzelt hast auf deiner Zeitung, das kommt alles wieder in die Mitte, wird wieder umgedreht und gemischt für die nächste Runde. Aber alles, was noch auf deinem Schreibtisch liegen bleibt, sind Minuspunkte und eben Legacy für die nächste Seite der Zeitung. Genau. Hat mir sehr gut gefallen. Ist total spaßig. Also wenn man auf Puzzeln à la Calico, à la Cascadia und Verdant mag, dann ist man auf jeden Fall. Ich
wollte sagen, aber klar, heißt
Verdant. Entschuldigung. Ich spiele die Spiele meistens auf Englisch. genau, aber wenn man da drauf steht, bitte kann man fast sorgenlos rein zugreifen. Man muss aber auch sagen, es ist etwas einfacher als jetzt die anderen. Es ist ein Spiel, ehrlicherweise, was ich jetzt auch nicht so lange behalten werde. Ich bin ein großer Fan von Calico. Bis dato hat auch keiner der anderen Puzzlespiele, die sie rausgebracht haben, keine sind an Calico rangekommen. Also auch Cascadia fand ich, es ist ein schönes Spiel. Aber ja, Calico ist halt so unverzeihend. Und du kannst dich so schön ärgern und diesen Ärgerfaktor, den vermisse ich bei den ganzen anderen Spielen auch. Dementsprechend ist Caligo da trotzdem mein Liebling, aber es ist echt ein schönes Spiel. Es ist ein schönes Familienspiel, kann man mit den Kids spielen oder mit Menschen jeden Alters. Ich würde sagen, ab acht oder neun sollte man das machen, gerade dass man die Wertungen auch so verinnerlicht. Genau, also sehr schönes Spiel, tolles Material. Der Artist war oder ist Ion O'Toole, der momentan ja echt ein Kracher nach dem anderen designtechnisch rausbringt. Ja, das wäre mein Fazit. Tolles Spiel.
Tolles Spiel.
Tolles Spiel, kannst du empfehlen. Bei mir wird es nicht bleiben.
Ja, wollte ich gerade sagen. Tolles Spiel, kann wieder ausziehen.
Nein, aber brauchst du Sattgrün, brauchst du Cascadia, brauchst du Calico, brauchst du das hier alle auf einmal, wenn du sammelst, ja gerne, wenn du alle vier Spiele magst.
Da muss ich.
Ich brauche aber nur eins.
Ja, ich muss
und gestehen, das ist für mich Calico.
Ich habe Calico noch nicht gespielt.
Mann.
Ja, ne? Schon wieder. Ich bin immer hier.
Ja. Na, was hast denn du gespielt?
Sag ja, das mal. Weiß ich auch nicht. Aber ich muss
auch. Ja, meine sagen, Damen und Herren. Das große Mysterium. Was hat der Basti alles gespielt?
Nicht so viel, scheinbar.
Oder Sachen, die irgendwann als Geheimnis hier so entlüftet werden.
Ja, genau.
Und, boah, das hätte ich nicht gedacht.
Ich muss aber auch sagen, ich würde Sattgrün Cascadia vorziehen. Also ich fand Sattgrün viel schöner von der Aufmachung her, auch wenn Cascadia natürlich auch schön ist, das sowieso. Ich habe auch beide, auch die Erweiterung jetzt von Cascadia, aber Sattgrün hat mich irgendwie mehr angezogen, so von dem Design her, also vom Artwork her und so, fand ich cool. Mit den Karten, doch, hat mir gefallen.
Ja, vom Design her finde ich es auch ein bisschen schöner, weil die, weil Cascadia war mit den Kacheln, die da ausgelegt haben, mit den verschiedenen.
Klar, die Tiertoken waren toll, aber die
Kacheln. Der Tiertoken war super, ja, aber die Kacheln mit den Landschaften drauf, die fand ich jetzt nicht so pralle.
Nee, ich auch nicht. Deswegen hatte mich da Sattgrün dann doch mehr angesprochen, muss ich sagen.
Was ja auch in Ordnung ist.
Ja, bestimmt.
Für jeden Geschmack ein Spiel.
Ja, das ist auch gut.
Mindestens. Ja. So, und da würde ich sagen, das war's von unserer zweiten Gespielt-Folge. Wenn ihr genau hingehört habt, habt ihr gemerkt, dass das geheime Motto Wikinger war.
Ja, genau. Ja, und ein bisschen KI.
Ja, und ein bisschen KI, aber nur bei einem Spiel.
Ja, das stimmt.
Wir hoffen, dass es euch gefallen hat und würden sagen, wir freuen uns auf jedes Feedback. Schreibt uns gerne an auf Instagram und
dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, ne?
Bis zum nächsten Mal. Servus.
Tschüss.